erneut. Hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören.
Siebter 6. 2021. Wer hätte das gedacht? 49 Folgen später feiern wir heute unser erstes kleines Jubiläum. Anpfiff 15:30, Folge 50. Happy Birthday. Und zum Jubiläum wird es heute alles etwas anders. So hören müsstet ihr gleich, wenn nicht unbedingt in dem Funkloch gerade, von der Autobahn aus hören. Und Fabi ebenfalls bei stabiler Verbindung aus dem Hotelzimmer. Jungs, seid ihr da?
Ja, moin zusammen.
Hallo, natürlich bin ich da. Ich melde mich aus der Main-Metropole in Frankfurt.
Hallo Fabi, hallo Sören. Schön, dass wir so kurzfristig dann doch noch einen Zeitpunkt gefunden haben. Der Zeitslot momentan ist relativ schwierig, dass wir uns alle drei zusammenschalten. Deswegen wird die Folge halt heute auch etwas verkürzt werden wahrscheinlich. Fabi könnte eventuell ein bisschen früher rausgehen. Ja, und bei Sören schauen wir mal, wie die Verbindung so hält, würde ich vorschlagen. Wenn man nur ab und zu mal nicht hören, wird irgendwann auch wieder da sein.
Dann ist auch nicht schlimm.
Dann ist auch nicht schlimm, genau.
Deutschland ist ja bekannt dafür, dass wir hier sehr gutes Internet haben.
Ja, genau, genau. Ja, Sören, für dich vorab, der VfL Bochum, ja, relativ frühzeitig schon 1-0 in Rückstand geraten gegen den FC Bayern. Wir nehmen nämlich jetzt gerade auf während des letzten Sonntagsspiels und werden somit dann immer mal mit einem Auge aufs Bayern-Spiel schielen und jetzt mal die ersten 8 Partien vom Spieltag ein bisschen überfliegen. Der Spieltag begann am Freitagabend im Borussia-Park, Partie Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC. Die Hertha-Fabi, die uns ja am Ende der letzten Woche mit ihrem Auftritt gegen Frankfurt schon ganz gut positiv noch im Hintergedanken war, hat jetzt am Wochenende eigentlich auch wieder ein ziemlich gutes Spiel abgeliefert, allerdings leider ohne Punkte zurück nach Berlin.
Ja, es war durchaus ein Auftritt, glaube ich, wo man jetzt nicht so verbal attackieren kann. Ich glaube, an sich war die Einstellung hat gestimmt. Ich glaube, die Lehren auch gezogen aus dem bitteren Derby. Es war ein Auftritt, der durchaus Mut macht. Und am Ende des Tages würde ich aber schon sagen, dass es ein verdienter Sieg für die Gladbacher war. Mehr Spielanteile, mehr Ballbesitz. Meines Erachtens dann, die Herthaner sich halt dann auch noch mal ein bisschen wieder mal im Bärendienst selbst erwiesen mit der gelb-roten Karte. Dann war es natürlich schwer, letztendlich da auch noch mal ins Spiel zurückzukommen. Aber trotz alledem, ich würde sagen, das war ein durchaus verdienter Sieg für die Gladbacher. Auf der anderen Seite aber auch ein Auftritt der Herthaner, der durchaus Mut macht für das nächste Heimspiel. Ich glaube, zu Hause gegen Dortmund, oder?
Ja, richtig. Genau, die empfangen die Borussia aus Dortmund. Ja, die Hertha an sich, offensiv sieht halt jetzt schon gar nicht mal so schlecht aus, wie die letzten Wochen auch. Luke Bakio, einer der Aktivposten. Und jetzt auch gerade noch mit IUK und wer war es noch? Zweite Stürmer vorne bei den Berlinern. Offensiv sieht das schon sehr, sehr gut aus. Waren auch einige gute Chancen. Kanga war es. Und der Elfmeter, den sich dann die Hertha gefangen hat. Unglückliche Flanke, Mittelstädt bekommt den Ball da an die ausgestreckte Hand, Player sicher verwandelt. Ja, und zweite Halbzeit, Sören, denke ich, die Gladbacher durch ihren Ballbesitz, Fußball, Spiel weitestgehend im Griff gehabt. Von Hertha kam ja auch nicht mehr unbedingt so viel.
Ja, absolut. Also ich glaube, was man jetzt schon nach Anfang sagen kann, einfach, man sieht den Spielstil von Daniel Farke. Und das ist im Vergleich zur letzten Saison, glaube ich, da können alle Fans von Gladbach wirklich froh sein. Weil das sieht wirklich nach einem sehr, sehr guten Fußball aus.
Ja, jetzt 2 Heimsiege zum Start. Insgesamt 7 Punkte auf dem Konto. Und jetzt am kommenden Samstag, Fabi, Topspiel beim FC Bayern München. Ich denke, so sind die Gladbacher eigentlich ganz zufrieden mit dem Start. Hat sich am Anfang der Saison wahrscheinlich auch nur die Optimisten so erhofft. Und der verschossene Elfmeter in der zweiten Halbzeit durch Jonas Hofmann kann man dann, glaube ich, noch drüber hinwegsehen. Wobei da ja schon der ein oder andere schon sagt, den hätte vielleicht jemand anderes schießen sollen. Ne? War ja ein bisschen Gerangel um den Elfmeter. Benze Baini wollte, glaube ich, auch schießen. Aber sei es drum.
Ich glaube an sich, die stehen jetzt nach 3 Spielen mit 7 Punkten da, so wie du auch sagst. Du kannst jetzt vollkommen befreit aufspielen nächste Woche in München. Wird natürlich eine verdammt schwere Aufgabe, wissen wir alle. Aber ich glaube, dass die Gladbacher einfach auch mit Daniel Farke zeigen, oder Daniel Farke zumindest zeigt, dass er für den Moment zumindest extrem effektiv ist in Form von Punkten sammeln, die Ergebnisse stimmen. Und das ist letztendlich das, was im Fußball zählt. Und von daher glaube ich, dass es ein schönes Spiel wird für die Gladbacher am Samstag nächste Woche. Und auch sollte es zu einer Niederlage kommen, kann man trotzdem noch vollkommen beruhigt sein, weil man absolut im Soll liegt.
Sören, am nächsten Samstagspiel war der VfL Wolfsburg, hatte der S04 zu Gast. Die Wolfsburger mit Trainer Niko Kovac warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg, ebenfalls wie die Schalker. Am Ende 0:0. Erste Halbzeit bei der Mannschaft nicht so wirklich ins Spiel gefunden. Highlight in der ersten Halbzeit, ja, der doppelt verschossene Elfmeter von Simon Terodde.
Ja, absolut. Davor hat es ja Polter versucht, auch im Pokal da schon nicht getroffen. Also da scheint es ein kleines Elfmeterproblem zu geben. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man auch wieder sagen, Schalke hat sich sehr, sehr gut präsentiert. Ja, und Wolfsburg, ich glaube, da sieht man, dass es noch vieles nicht zusammenpasst. Haben noch das Thema mit Max Kruse, was ja auch für Unruhe sorgt. Ja, da wird es auch spannend sein, wie sich das lösen lässt, ob er jetzt noch wechselt oder nicht. Aber Kovac hat noch ein bisschen was vor sich.
Fabio, Niko Kovac hat es am Anfang im Interview bei Sky, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Bei ihm spielen die Spieler, die ja halt Leistung bringen und sich im Training voll reinhauen. Ja, und da scheint Max Kruse momentan halt ein bisschen hinten dran zu sein.
Ich finde halt nur ein bisschen unglücklich auch, wie das Ganze wieder öffentlich moderiert wird. Also von allen Seiten, glaube ich, kann man da eigentlich die Thematik auch ein bisschen, ja, besser, professioneller, glaube ich, auch kommunizieren. Ich glaube, er war ja auch ziemlich genervt aufgrund der ganzen Fragen der Reporter, was man natürlich auch verstehen kann. Aber vielleicht auch nochmal aufs Spiel zurückzukommen. Ja, das war so ein klassisches Spiel, wo man dann auch vor dem Fernseher verfolgt. Ich meine, das war meines Erachtens durchaus überschaubare erste Hälfte, glaube ich, wo dann eben die Schalker dann doch die Möglichkeit hatten, ja, in Führung zu gehen. Und ich glaube, dann ist es ein Spiel, wo die Wolfsburger dann endlich aufmachen müssen. Zweite Halbzeit sind sie dann auch nochmal ein bisschen besser geworden oder aktiver geworden. Aber am Ende des Tages war es ein ja, ziemlich überschaubares 0:0, so würde ich es mal ausdrücken.
Die Schalker jetzt waren jetzt insgesamt 30 Spiele auf den ersten Auswärtssieg. Letzter Auswärtssieg zuletzt in Bremen 2019 mit 2:1. Und am Ende können sich die Schalker wirklich dann so bei Alex Schwolo bedanken, der ja wirklich kurz vor Schluss dann gegen Baku war es, glaube ich, zweimal, da wirklich grandios auch nochmal hält.
Ja, ich kann mich an die letzte Woche erinnern. Da wurde ja sehr, sehr viel kritisiert, auch in der letzten Saison bei Hertha. Aber das ist ein guter Torwart. Und ich glaube schon, dass jetzt, desto mehr Spiele er bekommt mit der Abwehr, dass das auch gut funktioniert. Und er ist ein guter Keeper, wie gesagt. Und das konnte er jetzt gegen Wolfsburg eigentlich mal wieder zeigen.
Und wirklich offensiv kamen die Wolfsburger, ja, Fabi, du hast ja auch gerade gesagt, erst so die letzte halbe Stunde eigentlich wieder ins Spiel. Da machte Schalke wieder so ein bisschen den Eindruck, als ob es auch ein bisschen die Puste ausgegangen wäre nach der Einwechslung von Max Kruse und Maximilian Philipp. Dass Kruse ein Unterschiedsspieler ist, braucht man nicht drüber reden. Aber vielleicht springt er ja nochmal über seinen eigenen Schweinehund und haut sich da jetzt nochmal wirklich voll rein und beweist es da wirklich nochmal allen.
Ich glaube aber, mag sein. Ich glaube, ich will gar nicht so im Detail so auf die Personalie jetzt eingehen. Das wird sich einpendeln die nächsten Wochen, weil er ja durchaus auch eine ja, tragende Rolle in der Mannschaft spielt. Aber einmal noch ganz kurz Abschlussstatement zu dem Spiel. Ich glaube, am Ende des Tages ist es ein Spiel, was die Wolfsburger eigentlich mit ihrem Anspruch gewinnen müssen. Und für die Schalker sehe ich es eigentlich eher als gewonnener Punkt. So würde ich zumindest darstellen.
Ja, absolut gerechtes Unentschieden, ja.
Zwei Spiele, ja, jetzt zweimal einen Punkt geholt, die Schalker zuletzt. Kann man, glaube ich, mehr zufrieden mit sein. Empfangen jetzt am kommenden Wochenende Union Berlin. Mal schauen, was es da für ein Spiel gibt. Und die Wolfsburger müssen ja auch zum Angeschlagenen nach Leipzig. Wie wollen wir weitermachen, Sören? Welches Spiel hat dich denn so am Wochenende noch?
Ja, also du als Halb-Hoffenheim-Fan wirst ja sicherlich freudig vorm Fernseher gesessen haben am Samstag. Der Auftritt in Leverkusen gegen ja, erstaunlich schwache Leverkusener.
Ja, es war ja wirklich so vor dem Spiel, entweder kommt da jetzt endlich, wo wir schon seit 2 Wochen ja eigentlich mehr oder weniger darauf warten, die Reaktion der Leverkusener, dass sie sich da wirklich jetzt mal mit dem Sieg belohnen, weil zumindest von den Torchancen, ja, hatten sie ja die letzten Spiele die Chancen. Oder ja, die Krise wird verschärft und das ist jetzt der Fall. Die TSG gewinnt am Ende, ja, dann doch, ja, kann man glaube ich doch sagen, verdient 3:0 gegen ja, relativ Ja, harmlos wäre jetzt auch das falsche Wort, aber gerade eine defensive, ziemlich schlampige Leverkusener und vorne, was das Ausnutzen der Torchancen angeht, ja, haben die Leverkusener hin weiter ihr Hauptproblem.
Vielleicht einfach kurz von meiner Seite aus. Ich war ehrlicherweise ein bisschen überrascht von der Herangehensweise der Leverkusener auch, weil es war ja ein Stück weit, also vielleicht kam es nur mir so vor, aber eigentlich auch nicht das Bayer Leverkusen, wie man das eigentlich kennt, dieses nach vorne spielen. Und es war sehr abwartend, auch erst relativ spätes Attackieren. Ich glaube immer Höhe der Mittellinie würde ich jetzt behaupten, also zumindest von meinem Eindruck her. Und es war eigentlich gefühlt so, dass die Leverkusener gewartet haben, was die Hoffenheimer jetzt da auf den Platz zaubern. Ja, und ich glaube, die Rechnung ging offensichtlich nicht auf. Und was man halt bei den Hoffenheimern sagen muss, wenn die Jungs mal wirklich zum Spielen kommen oder ins Spiel kommen, dann ist da schon eine gewisse Qualität auch auf dem Platz vorhanden, ne?
Ja, gerade das 0 zu 1 zeigt ja momentan, glaube ich, auch, wie es bei Leverkusen, ja, gerade defensiv, da läuft es überhaupt nicht. Da sind, glaube ich, 5 oder 6 Leverkusener waren es. Und Baumgartner und Prömmel mit einem Doppelpass haben da 5 Leute ausgespielt. Und dann macht Baumgartner mit der Hacke wirklich ein total sehenswertes Tor aus im 5-Meter-Raum. Ist dann das 1 zu 0. Und ja, das darf so schon überhaupt nicht passieren. Läuft da im Rücken weg. Andrich hat da, glaube ich, ein bisschen geschlafen. Ja, auch, und auch das 2-0 von Kramaric wird von außen die Flanke, wird flanken gelassen. Kabak hatte da vorher einen schönen Ballgewinn auf Höhe der Mittellinie, treibt den Ball dann ziemlich weit Richtung 16er, flankt richtig schön, wird noch unglücklich abgefälscht, die Flanke über Radetzky drüber. Ja, und dann ist Kramaric auch mit seinem ersten Saisontor zur Stelle. Leverkusen zwischenzeitlich immer mal wieder mit der einen oder anderen Chance, aber auch alles nichts wirklich Gefährliches, ne? Von daher, dann kurze Zeit später, 5 Minuten später, das 3-0. Ich weiß ja nicht, wie ihr das gesehen habt. Ja, da fällt das 3-0 nach dem Konter und dann wird erst das Tor zurückgenommen, weil ein Foulspiel am gegnerischen 16er war. War circa 30, 25 Sekunden später. Keiner hatte reklamiert, keiner hatte das Foul wirklich wahrgenommen. Ja, dann hatte sich der VAR wieder eingeschaltet, hatte Leverkusen sogar noch Glück, dass sie da nicht schon zur Halbzeit 3-0 hinten gelegen haben, ne? Und eine wirkliche Reaktion, Sören, kam ja dann auch nicht, oder?
Ja, also es ist wirklich verwunderlich. Also, dass es vielleicht offensiv im Moment noch nicht läuft, okay. Also, das ist ja meistens so, hast ein paar Spiele, wo du keine Tore schießt und dann kommt es. Aber dass es defensiv so viele Probleme sind, verwundert mich schon, weil die Innenverteidigung ist ja eingespielt. Ich würde sagen, das Mittelfeld, defensive Mittelfeld im Prinzip auch. Also, da weiß ich jetzt auch keine Antwort, woran es liegt, weil das ist eingespielt. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig.
Fabi, bist du da? Ich meine, Robert Andrich war ja jetzt nach der Verletzung aus dem Dortmund-Spiel jetzt auch wieder in der Startformation. Ist ja eigentlich so der stabile Anker so im zentralen Mittelfeld. Aber da scheint momentan auch jeder so ein bisschen mit den Gedanken bei sich selbst zu sein und mit sich
Ja,
beschäftigt zu
offensichtlich. Ich
sein.
glaube, das große Problem ist, dass es im Moment einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, wie gesagt, ich habe es ja eben schon auch gesagt, die Herangehensweise, vielleicht ist es auch eine gewisse Verunsicherung, dass man den Saisonstart dann praktisch komplett vermasselt, was jetzt offensichtlich der Fall ist. Ja, und ich habe es ja vor der Saison auch schon mal gesagt. Ich glaube, Leverkusen vom Kader her, von der Mannschaft, das ist eine absolute Top 3, Top 4 Mannschaft. Aber offensichtlich irgendwas stimmt da nicht. Aber ich glaube, ich muss es auch nicht wissen, sondern da gibt es andere, die Ursachen finden müssen. Aber es ist ja schrecklich anzuschauen, weil es eigentlich eine unserer Top-Mannschaften ist, die so langsam in Fahrt kommen müsste.
Ja, richtig. Und auch in der zweiten Halbzeit, ja, hatten es versucht, aber die TSG-Abwehr wurde da jetzt auch nicht wirklich vor große Probleme gestellt. Die konnten das da eigentlich relativ einfach und schnörkellos runterverteidigen, ziemlich robust in den Zweikämpfen, wurde es relativ einfach gemacht. Und ja, dann war eine Szene noch von Schick, wo der eigene Mann Asmund ja mehr oder weniger auf der Linie den Schuss noch blockt. Das war dann natürlich auch so eine Szene des Spieltages, wo man sagen kann, ja, solche Bälle gehen dann halt auch nicht rein, da schießt den eigenen Mann an. Und ja, das 3-0, die Entscheidung war für mich eigentlich so das Tor des Spieltages, richtig schön von außen von Rüter. Bakker greift auch wieder überhaupt nicht ein, legt ihn dann schön auf seinen linken Fuß und ab in den Winkel, auch unhaltbar für Radetzky. Völlig verdienter Auswärtssieg für die TSG. Und ich weiß nicht, Verpflichtung von Kabak, denke ich, war, ja, hat die TSG auch alles mit richtig gemacht.
Absolut.
Ja, von daher, ja, muss man jetzt mal abwarten. Die Leverkusener vor einigen Jahren auch mal mit 3 Niederlagen gestartet, hatten dann damals im 4. Spiel die Mainzer dann. Und da haben sie in dem
Ja, wie
ersten.
jetzt auch, oder?
Genau, wie jetzt auch. Richtig, genau. Deswegen mal schauen. Aber Mainz ist momentan ja auch mehr als undankbar zu spielen. Ne? Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Fabi, nächstes Spiel?
Ich habe mir gerade die Spiele für nächste Woche auch gerade parallel angeschaut. Stuttgart-Freiburg.
Stuttgart-Freiburg. Ja, dann schieß mal los.
Ja, mein Herz geht auf. Vorfeld dachte ich eigentlich so von der Form her, von den Ergebnissen, die man am Anfang gesehen hat, dachte ich eigentlich, dass es ein klassisches Unentschieden-Spiel sein könnte. Aber dem war nicht so. Und das war eigentlich für mich auch ein Spiel, wo man gesehen hat, wie man mit Effektivität letztendlich auch ein Spiel auf seine Seite ziehen kann. Ich glaube, ein großer oder einer der Gründe, warum die Freiburger am Ende mit 3 Punkten nach Hause gehen, für mich einfach ein Tick besser in den Zweikämpfen, ein bisschen aggressiver, einfach mehr Intensität auch gehabt im Spiel. Und die Stuttgarter konnten, glaube ich, mit ihrem relativ hohen Anteil an Ballbesitz relativ wenig, glaube ich, anfangen, also zumindest gefährlich ist.
Ja, das auf jeden Fall. Also die Freiburger relativ einfach hinten auch gestanden, nicht wirklich gefordert worden. Die Abwehr um Linard und Matze Ginter selten gefordert. Und hier nach 11 Minuten die frühe Führung für den VfB, für den Sportclub. Einmal geschlafen beim VfB, eine Flanke von Sildilia, der da. Ja, der Ball tut da einmal kommt durch den kompletten Fünfer. Florian Müller vorbei, Stuttgarter Verteidiger, schläft da ein bisschen und dann ist es Vincenzo Grifo am zweiten Pfosten mit seinem schwachen Linken. Erste Tor mit links in der Bundesliga. Ja, und dann führst du 1-0. Und wer zwischenzeitlich mal dann das Spiel gesehen hat oder auch hinterher der Zusammenfassung, die Freiburger haben es ja dann wirklich mehr als human angehen lassen, waren nicht gefordert, unbedingt Tempo machen zu müssen, haben den Ball lange in den eigenen Reihen gehalten. Gerade in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit der VfB, ja, hat es dann nochmal versucht anzulaufen. Aber du hast auch gerade gesagt, Fabi, relativ harmlos. Ein, zwei gute Chancen waren da, glaube ich. Aber im Endeffekt, ja, nicht von Erfolg gekrönt. Mal schauen, wie es da dann in den nächsten Wochen weitergeht. VfB wartet jetzt seit 7 Spielen auf den Sieg gegen den VfB. Und mal schauen. Sogar noch was zum Spiel?
Ja, ihr habt es eigentlich top zusammengefasst, würde ich sagen. Stuttgart natürlich ein Heimspiel, wo viel Ball, also zumindest gefühlt viel Ballbesitz hast. Ich habe jetzt die Statistik nicht parat, aber das sah eigentlich nicht so schlecht aus, ähnlich schon wie gegen Bremen. Also da unterstreicht, glaube ich, dass die Stuttgarter in dieser Saison definitiv besser dabei sind als in der vergangenen Saison.
Vielleicht noch ganz kurz am Rande. 400. Spiel für Christian Streich an der Seitenlinie, Fabi Sören. Christian Günther, schätzt mal, wie viele Spiele hat er mit ihm zusammen gemacht?
150.
Ja, um die 100.
Christian Günther ist quasi so der Ziehsohn letztendlich von Christian Streich. 364 Spiele.
Boah.
Ich glaube, da kann man bei Christian Günther wirklich sagen, wenn Christian Streich irgendwie mal was sagt, der hat alles schon gehört, ne? Also, weiß ja nicht, wie es bei euch war. So längste Trainer war vielleicht mal 2 Jahre, dann wurde er immer ja munter weiter durchgewechselt. Aber ja, so lange den gleichen Trainer an seiner Seite, von der Jugend bis später dann im Seniorenbereich, ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch, was haben wir noch? Der FCA verliert am Ende etwas unglücklich gegen, ja, mehr oder weniger mal wieder effektive Mainzer. Sondern kannst ja als Bochum-Fan da ein Lied von singen.
Ja, ich muss sagen, effektiv ja, aber schön ist es überhaupt nicht. Ich habe das jetzt auch am Samstag wieder gesehen. Also ich weiß nicht, unglaublich defensiv, abwartend und dann kommst du zweimal nach vorne, machst die Hütten und klar, am Ende freust du dich über 3 Punkte, so hältst du die Klasse. Sie müssen nicht schön spielen, aber ich glaube, als neutraler Fan ist das jetzt nicht unbedingt das, was man sehen will.
Ja, Fabi, ich glaube, wir können uns freuen beim Kicker-Manager-Spiel. Johnny Burkhardt war Gott sei Dank mal wieder in der Startelf. Jetzt am dritten
Ja.
Spieltag nach seiner Verletzung. Ja, so, und du hast es angesprochen. Es war so ein Spiel von zwei Mannschaften, die ja beide keine Fehler machen wollten. Erstmal die Defensive stabilisiert haben und wie das 1-0 durch Karim Onisivo fällt. Ja, Abschlag von Zentner legt sich da richtig schön rein in den Verteidiger Onisivo mit dem Rücken, lässt den Ball einmal prallen. und bekommt ihn dann von Fulgini schön in den Lauf gespielt. Ganz klassisches, einfaches, ja, eigentlich auch Kreisligator, vorne einen kräftigen Stürmer mit drin. Ja, ist die 1-0-Führung für die Mainzer in der ersten Halbzeit. Ja, und dann Postwenden eigentlich, 2-3 Minuten später. Auch ein schönes Tor mit der Hacke von Demirovic. Nach einer schönen Hereingabe von links. Ja, und in der zweiten Halbzeit war auch nicht mehr wirklich so viel. Kam noch ein Elfmeter, den Aaron verschossen hatte. Und ja, in der 93. Minute war es dann Lee nach einer kurzen Ecke mit einem schönen Kopfballtor. Aus Peppi einen Schritt zu spät. Und ja, am Ende die Mainzer wieder mit dem nächsten Auswärtssieg, nachdem sie ja schon in Bochum gewonnen hatten. Ja, stehen jetzt ganz gut da, das Team von Bo Svensson. Und haben jetzt natürlich am nächsten Spieltag das Heimspiel gegen, ja, momentan sehr schwache Leverkusener. Das wird auch keine leichte Aufgabe für die Mannschaft von Seoane.
Von daher. Nee, also ich glaube auch, bei dem Spiel kann man sagen, normalerweise hätte das Spiel eigentlich 1-1 ausgehen sollen, glaube ich, so vom Spielverlauf her. Ich glaube, ich kann durchaus sagen, dass es am Ende ein, ja, schon ein glücklicher Sieg war dann für die Mainzer, zumal dann auch, wenn man so spät dann letztendlich auch zum Sieg trifft. Es war relativ ausgeglichen. Fußballerische Höhepunkte, muss man sagen, tatsächlich das erste und das zweite Tor, das war wirklich richtig schön herausgespielt. Das war guter Fußball, kann man so sagen, oder?
Ja, ja.
Und alles, was dann rund um diese beiden Tore war, war dann, glaube ich, auch schon vom Niveau her ja eher überschaubar. Kann man aber auch nachvollziehen aus Mainzer Sicht. Du spielst auswärts, musst im Endeffekt auch nicht wirklich viel fürchten, was vom Gegner kommt. Und es war so ein gewisses Neutralisieren auf beiden Seiten. Und am Ende des Tages ja, gehen die Mainzer mit 3 Punkten nach Hause, die elementar wichtig sind. Und wie gesagt, ihr habt es eben auch schon gesagt, der zweite Auswärtssieg in Folge. Und darum geht es letztendlich. Ich glaube, es gibt keinen Schönheitspreis, den die Mainzer gewinnen wollen in Form von Fußball, sondern es ist effektiv und nächste Woche spricht keiner mehr, ob das ein glücklicher Sieg war oder nicht. Da zählen nur die Punkte.
Richtig. Vor allem letztes Jahr hatten sie insgesamt nur 2 Auswärtssiege. Von daher haben sie ja jetzt schon auf jeden Fall schon alles wieder gleichgerückt im Gegensatz zur letzten Saison. Vielleicht noch ganz interessant, der verschossene Elfmeter nach 36 erfolgreichen am Stück für die Mainzer. Letzten verschossen 2013. Also auch eine ziemlich lange Serie, die Mainzer bis dato am Leben hatten. Sören, lass doch noch zu einer Mannschaft kommen, die ähnlich ja, dreckig zu spielen ist und aber auch effektiv nach vorne hin spielt. Kommen wir zu Union Berlin, die ja das Samstagabendspiel hatten.
Ja, ich glaube, das war wieder so ein Spiel. Die gegnerische Mannschaft ist überlegen, in allen Statistiken vorne. Ja, und du kommst zweimal nach vorne, machst die Tore. So gewinnst du gegen Top-Mannschaften, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Du brauchst Glück, einen guten Torwart und dann gewinnst du gegen Top-Mannschaften. Und Union, ja, ist einfach, ja, sie sind eingespielt. Obwohl sie viele Neuzugänge haben, machen das, was sie schon in den vergangenen Jahren gemacht haben, stehen sehr, sehr gut. Vorne hast du schnelle Spieler mit Becker, jetzt mit Sibachö, der auch einen richtig guten Eindruck macht. Also das macht Spaß zuzusehen, ja. Und die Gegner beißen sich die Zähne aus, am Wochenende jetzt Leipzig, dem man eigentlich nicht viel vorwerfen kann. Aber sie stehen wieder mit leeren Händen da.
Ja, Fabi, saisonübergreifend jetzt für die Unioner, schon seit 10 Spielen ungeschlagen. 4. Duell 2-1 hintereinander jetzt gegen RB gewonnen. Von Lieblingsgegner kann man da, glaube ich, von Leipziger Seite aus nicht sprechen. Aber wenn man seit 23 Monaten auch zu Hause nur 2 Niederlagen sich gefangen hat, dann spricht das wissen wir ja alle, deutlich für die Heimstärke der Unioner. Und Sören hat es gerade gesagt, die machen die Räume eng. Ganz ekelhaftes Pressing, hart in Zweikämpfen und dann dieses schnelle Umschaltspiel. Beide Tore, die sich RB gefangen hat, war ja vom Ballgewinn bis zum Tor. Einmal waren es, glaube ich, 12 und einmal 13, 14 Sekunden. Dann geht die Post nach vorne ab und ja, wenn du da keine Konterabsicherung hast, dann rappelt es hinten.
Ja, also ich glaube, was das Problem ist bei den Leipzigern, ist einfach, ich glaube, dass du jetzt einmal den Saisonstart komplett vermasselt hast. Ich muss auch sagen, jetzt beim Spiel betrachtet, das war aber auch teilweise ziemlich ungefährlich, was die Leipziger aus ihren, ja, potenziellen Möglichkeiten auch gemacht haben. Also fand ich zumindest, dass es wenig Gefahr ausgestrahlt hat. Und bei den Unionern würde mich am meisten mal interessieren, vielleicht können da unsere Hörer, vielleicht können wir da mal eine Umfrage machen. auf Instagram beispielsweise, ob die Spielweise oder dieser Spielstil, ob das eher cool ist oder eher nicht, weil ich finde, ich habe das ja vor ein paar Monaten schon mal angesprochen, dass es schon Spielstil ist, wenn die Unioner spielen, dieses Abwarten, wenig Ballbesitz und dann eben punktuell gezielt nach vorne dann eben auch zu stechen. Ich finde das nicht wahnsinnig attraktiv, aber auf der anderen Seite hat es natürlich seinen Charme, weil es Union Berlin ist, oder?
Sören, ich sage jetzt zu Fabi, meine Mannschaft, da hat er das, glaube ich, damals immer gehasst und wirklich kritisiert. Eine Mannschaft, die mich da in Europa ziemlich, wo ich drauf komme, wäre Atletico Madrid. Oder können wir das so jetzt nicht vergleichen?
Ja, ich glaube, so unsympathisch ist Union Berlin nicht. Ich glaube, ganz im Gegenteil. Ich würde es eher mit dem Spiel von José Mourinho vergleichen, der auch eher ein Tor schießen und dann nur wirklich das machen, was nötig ist. Aber ja, also wenn man das vergleicht mit Mainz, die machen ja im Moment auch nicht wirklich viel anders. Aber dann schaue ich mir doch immer noch ein Spiel von Union an als von Mainz. Aber klar, sie machen halt das, was sie können. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, um erfolgreich zu sein.
Ja, und es gibt doch eigentlich nichts Geileres, den Gegner so unter die Haut zu fahren, immer in den Zweikämpfen, immer vielleicht nochmal einen Tritt mitgeben, hier nochmal einen Schubser. Und wenn du dann wirklich diese Umschaltspieler hast und dann vorne Geraldo Becker, der war ja letztes Jahr schon überragend und davor das Jahr ja auch schon, guter 10 halten konnten. Ja, das ist richtig schön anzusehen. Und auch hier, wir haben Robin Knoche, glaube ich, jetzt ist auch so ein Spieler, der komplett unterm Radar meiner Meinung nach läuft, ne? Der ist ja auch hinten ein richtiger Anker hinten in der Verteidigung. Hat letztes Jahr, glaube ich, auch alle Saisonspiele als einziger oder mit Christian Günther zusammen alle 34 Bundesligaspiele gemacht. Also ist schon eine richtig klasse eingespielte Mannschaft, gerade defensiv auch. Da weiß jeder, wie er laufen muss und was er zu tun hat. Jeder kennt seine Aufgabe und wenn man als Mannschaft dann auftritt, zeigt Union jetzt im vierten Jahr, dann sieht man so, was man in der Lage sein kann, ne, zu leisten.
Wollen wir zu den Leipzigern noch was sagen?
Ja, bitte.
Ja, ich glaube, was ich ein bisschen als Gefahr sehe, ist, dass die Unruhe, die jetzt entsteht, vor allem nach der Niederlage, vielleicht auch ein bisschen ja, hausgemacht war mit den Aussagen von Minzlaff beispielsweise, der wahrscheinlich ein bisschen Druck auf die Mannschaft ausüben wollte und auf Domenico Tedesco, so, dass jetzt eben auch ja, Ergebnisse zählen und letztendlich hast du der Mannschaft nach dem ja, Spiel jetzt bei Union Berlin keinen Gefallen getan, weil ich glaube, jetzt brennt in Leipzig wirklich richtig der Baum. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, ich meine, wir lassen im Moment gerade jetzt die Bayern nebenbei laufen. Da sieht es meines Erachtens sehr stark nach den nächsten 3 Punkten aus und du bist halt dann einfach schon mal 7 Punkte weg. Als Mannschaft, die eigentlich ganz vorne angreifen wollte vor der Saison. Das ist dann schon auch ein Punkt und jetzt musst du wirklich gucken, dass du das Rad einmal umdrehst und dir ein Momentum auf die Seite bringst, weil es geht ja nicht nur um die Bundesliga, sondern jetzt geht es langsam in die Phase, alle 3 Tage. Und das sind jetzt normalerweise auch die Spiele, wo du auch als Top-Mannschaft punkten musst. Und das macht Leipzig im Moment nicht genauso wenig wie Leverkusen. Und dann wird es irgendwann schwer oder die Gefahr oder das Risiko wird größer, dass es eine Saison wird, die man sich so wahrscheinlich nicht vorgestellt hat.
Nee, es ist das mit dem Thema von wegen den eigenen Ansprüchen hinterher. Ne? Das ist dieses Selbstverliebte, man denkt, man schafft das, man macht das mal eben mit links und dann wird der Meter weniger gelaufen, im Zweikampf nicht richtig geführt. So eine Mannschaft, die da die letzten 2 Spieltage eigentlich immer mit einem blauen Auge davongekommen ist, sei es am ersten Spieltag in der zweiten Halbzeit oder jetzt letztes Wochenende nach einem Torwartpatzer, haben sie jetzt am Wochenende, glaube ich, ihr Glück aufgebraucht oder vielleicht auch überstrapaziert bis dahin und haben dann auch definitiv die verdiente Quittung dafür bekommen.
Du sprichst ja von der weltbesten Abwehr, die wir aktuell so sehen können, oder?
Ja.
Nein, also der Auftritt von Borussia Dortmund gegen Bremen hat mich so ein bisschen bestätigt für meine, die Abwehr um Schlotterbeck und Süle nicht so top ist, wie von vielen Experten gesagt. Nur gegen Bremen hast du im Prinzip 90 Minuten wirklich, also zumindest war es so mein Eindruck, warst du eigentlich die schlechtere Mannschaft, hast dann 2 Tore gemacht und den Gegner trotzdem im Spiel gelassen. Und Bremen hat immer dran geglaubt, nach dem 2-1, 2-2 direkt gemacht, wilde Schlussphase und das Spiel komplett gedreht. Weil, also ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber sie haben es nicht zu Ende gespielt. Dortmund hat es nicht zu Ende gespielt, selbst nach dem 2-0 nicht. Und dann immer wieder diese einfachen Fehler in der Abwehr. Du hast es angesprochen, in den letzten Wochen schon. Da hatte man dieses Glück. Und wenn du es nicht hast, ja, dann verlierst du plötzlich solche Spiele. Und letztes Wochenende warst du ein Mentalitätsmonster. Ja, und was bist du jetzt? Ich glaube, da war eher Bremen das Monster in Dortmund.
Aber Fabi, ich glaube, eins können wir von vornherein schon mal festhalten. Wenn ich in der 88. Minute als vermeintliche Spitzenmannschaft 2-0 führe, dann muss ich in der Lage sein, das definitiv irgendwie auch nach dem 2-2-1 Anschluss irgendwie über die Runden zu kriegen, oder?
Ich glaube einfach, dass es ein Auftritt war, wo man, ich war ehrlicherweise ein bisschen verwundert, dass es keiner von euch noch so explizit eigentlich erwähnt hat. Aber Werder Bremen war die bessere Mannschaft am gestrigen Samstag, zumindest meines Erachtens. Es war nicht so, dass die Dortmunder jetzt wirklich komplett über 90 Minuten das Heft des Handelns in der Hand hatten, das Spiel bestimmt hatten. Die Tore sind meines Erachtens aus dem Nichts gefallen. Und dann führst du 2-0 und eigentlich hätte Bremen durchaus auch zur Halbzeit nicht oder zur Halbzeit zumindest nicht im Rückstand sein sollen, aber Werder Bremen hat einen verdammt guten Auftritt dahingelegt. Hier vorne Duxch und
Füllkrug.
Wie heißt sein Pendant? Füllkrug?
Ja.
Ja, wirklich da die ganze Dortmunder Hintermannschaft immer auf Trab gehalten. Und das war ein verdammt starker Auftritt. Und letztendlich, gut, wenn man ehrlich ist, du liegst dann 2-0 hinten in der 89. Minute, hätte keiner dran geglaubt, dass es 3-2 ausgeht oder noch 2-2. Trotz alledem muss man dann wirklich sagen, auch als Aufsteiger auswärts bei Borussia Dortmund, wirklich dann auch dieses Selbstvertrauen an den Tag zu legen, da wirklich bis zum Ende alles zu geben. Und dann selbst auch nach dem 2-2, wo man ja vermeintlich dann eigentlich auch erwarten würde, okay, das ist das Höchste der Gefühle, jetzt warten wir mal ab, wir bringen die letzten 2 Minuten noch über die Bühne. Ja, und dann zeigt sich halt dann auch, dass es vielleicht doch noch nicht in der Hintermannschaft so eingespielt ist bei den Dortmundern. Weil ich glaube, vom Abwehrverhalten, ohne jetzt da im Speziellen auf irgendeinen auszugehen, als Bayern-Fan würde sich das jetzt komisch anhören, wenn ich jetzt explizit Niklas Süle ansprechen würde. Aber es war dann zu einfach auch für die Bremer, die Tore zu erzielen. Sei es dann auch der Ausgleich, aber auch das 3-2. Ich meine, er kriegt einen Begleitschutz, darf ungehindert letztendlich da auch mit Ball abschließen und das darf einfach nicht passieren. Und dann verlierst du 3-2 und dann ist auf einmal diese gute Stimmung, dieses Positive ist auf einmal dahin.
Ja, in der 95. dann, dass ich so einen Ballverlust, ich glaube, Bellingham war es, der den Ball da in der Vorwärtsbewegung verloren hat, darf der auf dem Niveau sowieso nicht passieren und auch nicht gegen eine Mannschaft wie Werder Bremen. Und das Abwehrverhalten, Fabi, hast du ja auch jetzt angesprochen, immer einen Schritt zu spät raus bei dem 1-2, was ja ein richtig schönes Tor war, schön in den Winkel. Ja, der 2-2-Ausgleich, kommt Pieper zum Kopfball, da sind sie auch einen Schritt zu spät, kommen nicht richtig ins Kopfballduell rein, das sind dann alles so Kleinigkeiten, ne? Aber ja, muss man mal schauen, inwieweit Edin Terzic seine Mannschaft da. Vielleicht war es ja die Niederlage zum richtigen Zeitpunkt. Nochmal so ein warnender Zeigefinger für die kommenden Wochen. Und jetzt geht es halt am kommenden Wochenende, wir haben es schon angesprochen, nach Berlin zur Hertha. Bremen empfängt die Frankfurter Eintracht, die heute am heutigen Sonntag Nachmittagsspiel 1-1 gegen den 1. FC Köln zu Hause spielten. Die Frankfurter waren bemüht, hatten eigentlich gute Phase in der ersten Halbzeit, die eine oder andere gute Gelegenheit, gehen dann auch in der zweiten Halbzeit durch einen schönen Freischuss von Kamada von der Seite mit 1-0 in Führung. Jonas Hector verlängert da noch, Martin Schwäbe kann da nichts mehr halten und Thielemann mit einem schönen 20-Meter-Volley sichert den Kölnern dann 10 Minuten vor Schluss ja, einen glücklichen Punkt. Bei dem Spiel war, glaube ich, mehr für die Frankfurter drin. Kölner nach der Niederlage unter der Woche in der Quali auch soweit gut durchgekommen. Mit dem Punkt in Frankfurt können sie, glaube ich, auch ganz gut leben. Aber da merkt man dann schon, was es ausmacht, wenn man dann innerhalb so kurzer Zeit dann 2 Spiele hat. Daher muss man mal schauen bei den Kölnern, wie es da weitergeht. Aber da muss ich auch noch, gerade in der Offensive war das jetzt schon relativ wenig am heutigen Sonntag. Die Chancen, die sie hatten, die 1-2 Abschlüsse, war jetzt nicht so gefährlich. Adamian war es mal in der ersten Halbzeit mit dem Abschluss, aber die Frankfurter hatten da schon mehr. Lindström zum Beispiel war einmal am Torwart vorbei. Da war auf jeden Fall mehr für die Frankfurter drin, die aber auch ihren Erwartungen eigentlich mit dem Kader ein bisschen hinterherlaufen.
Also ich finde eindeutig zu wenig. Du stehst jetzt mit 2 Punkten eigentlich nach 3 Spieltagen da. Irgendwie gefühlt muss man aufpassen, dass diese Europa League-Euphorie nicht irgendwo verfliegt, weil ich glaube, jetzt bist du langsam angekommen. Gefühlt im tristen Alltag der Bundesliga und jetzt müssen Ergebnisse her. Und dann musst du eben auch so ein Spiel, ein Heimspiel heute gegen Köln, die unter der Woche ran mussten, da müssen dann einfach 3 Punkte her und dann ist es aber auch von der Leistung her zu wenig. Da muss eindeutig meines Erachtens mehr kommen. Den Kölnern kann man keinen Vorwurf machen. Ich glaube, das war so das Ergebnis, was sie sich vielleicht auch ein bisschen ausgeguckt hatten, im Vorfeld. Stehen mit 5 Punkten da. Ich glaube, das ist absolut im Soll. Aber bei den Frankfurter, ja, da muss jetzt langsam ja ein Stück weit die nächste Stufe oder nächste, ja, wie sagt man da, Stufe gezündet werden. Da müssen Punkte her.
Ja. In Bremen am Sonntag die Frankfurter. Und die Kölner empfangen den VfB. So vom Gefühl her, Sören, Fabi, welche Mannschaft meint ihr, kriegt da so jetzt von den Krisenmannschaften so den Turnaround in den nächsten 1-2 Wochen? Oder legt euch fest, dass da die eine oder die andere Mannschaft da erstmal noch ein paar Wochen mit ihrer Leistung zu kämpfen haben wird? Sei es RB oder dann doch vielleicht die Leverkusener. Wo seht ihr da am meisten Probleme noch?
Naja. Ja, ich würde. Ja,
Sören, bitte.
Ich würde schon sagen, dass es bei Leipzig und Leverkusen jetzt wieder bergauf geht. Die Qualität ist einfach zu gut und ich glaube, gerade auch wenn die englischen Wochen kommen, dann ist das auch alles eingespielter und dann glaube ich nicht, dass wir beide Mannschaften als Krisenclubs bezeichnen müssen.
Ja, ich glaube, es sind ein bisschen ähnliche Situationen, in denen sie sich befinden. Ich habe nur das Gefühl, dass es bei den Leipzigern deutlich ja, öffentlicher ein Stück weit stattfindet, dass es zumindest ergebnistechnisch ja, eine Krise herrscht. Ich hoffe, dass sie an Tedesco festhalten, dass sie das Ruder rumreißen. Und bei den Leverkusenern macht es im Moment den Eindruck, dass es noch relativ ruhig ist. Zumindest bekommt man nicht so viel mit und dass die Jungs in aller Ruhe zusammenarbeiten können, um dann letztendlich sich aus der Situation wieder zu befreien.
Lass uns mal überraschen, wie es da beim nächsten Spieltag weitergeht oder ob da schon dann ja, der erste Trainerstuhl vielleicht wackelt. Ja, der FC Bayern führt zur Halbzeit so ein 4-0 im Ruhrstadion. Schon mehr als verdient. Schon ein paar schöne Tore dabei. Wir haben das hier nebenher laufen. Sind wir für heute eigentlich schon durch? Wir haben ja angekündigt, etwas knappere Folge aufgrund der Umstände, die wir so haben. Fabi muss gleich noch weiter ein bisschen sich um die Messe kümmern. Mhm. Nicht wahr? Oder das Abendessen steht auf dem Programm. Sören hat noch ein paar Kilometer vor sich. Ich denke, das war nächste Woche dann auch international kompakt, fällt heute auch mal aus. Die interessantesten Spiele finden eigentlich erst alle heute Abend am Sonntag statt, beziehungsweise am Montag in Italien. Dass wir da vielleicht mal nächste Woche an einem Montag aufnehmen, wo wir dann vielleicht mal ein paar Minuten mehr Zeit haben und auch alles ein bisschen mehr Zeit dann besprechen können.
Aber den Gewinner des Spieltags müssen wir auf jeden Fall noch machen.
Dann würde ich sagen, für mich ist es an diesem Spieltag, ja, die TSG Hoffenheim. Letzte Woche gegen Bochum, glücklicher Punktgewinn, kurz vor Schluss. Jetzt ein wirklich gutes Spiel gemacht. Vielleicht schaffen sie es ja dieses Jahr mal, ihre Leistungen mehr oder weniger konstant zu halten und dann, wie von mir erhofft und angekündigt, dann auch unter die Top, was hatte ich gesagt, 6 bis 8 zu kommen.
Ja, also ich kann es kurz machen. Für mich Werder Bremen mit Ole Werner hat den Sieg eingewechselt. Für mich ganz klar Gewinner des Spieltags.
Ja, schließe ich mich an. Ich glaube, wenn du auswärts bei Borussia Dortmund auf die Art und Weise gewinnst, dann hast du definitiv den Titel Gewinner des Spieltags verdient, weil die Art und Weise einfach auch ja, wirklich richtig, richtig stark war.
Okay, ganz zum Schluss noch ganz schnell hinterhergeschossen. 3 Joker-Tore zum Auswärtssieg beim BVB. Welchem Bremer Spieler gelangen zuletzt 3 Joker-Tore? 2004 war das.
Nelson Valdez.
Falsch, Fabi?
Ailton.
Auch falsch, es war Miro Klose mit einem Hattrick, der zuletzt als Einwechselspieler 3 Joker-Tore machte für die Bremer. 2004 war das. Ja, mit Miro Klose verabschieden wir uns dann, glaube ich. Aus dieser Folge, aus der Jubiläumsfolge, hat, obwohl es nur so kurz war, trotzdem Spaß gemacht mit euch Jungs.
Auf jeden Fall. Definitiv.
Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Sören, komm noch zu gut heim. Fabi, gutes Abendessen.
Dankeschön.
Danke.
Tschüss. Macht es gut. Schöne Woche. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war Anpfiff 15:30 Uhr, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.